Ja, wenn wir über dieses Thema und allgemein über Liebe reden, dann ist es wichtig zu verstehen, warum Gott Mann und Frau und vor allem, warum Gott dich geschaffen hat. Er hat Mann und Frau geschaffen und hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Du bist geliebt, nicht weil du einfach so gut bist, wie du bist, nicht weil du so begabt bist, wie du bist, nicht weil du so erfolgreich bist, wie du bist, so schön, so stark, sondern trotzdem. Du bist trotzdem geliebt, trotz deines Scheiterns, trotz deines Scheiterns in Sachen Liebe, Sexualität, Partnerschaft, du bist geliebt trotzdem. Gott liebt dich, Gott liebt uns trotzdem. Er liebt uns, weil er Liebe ist. Und er möchte sich verschenken. Und vor allem, was er uns beschenken möchte, uns ja, mit sich selber beschenken. Und heute wollen wir ein Thema befreite Sexualität erleben. Will ich euch aufzeigen, wie Gott uns nahe kommen möchte. Wie er uns in der Sexualität zeigen möchte, wie sehr er uns liebt. Wenn Paulus den Korinthern einen Brief schreibt, dann sagt er immer wieder sehr viel Unangenehmes. Auch gerade im Bereich Liebe und Sexualität. Wir hatten das bereits im Kapitel davor, Kapitel 5. Da ging es darum, dass ein Mann mit seiner Schwiegermutter zusammengezogen ist. Eine schlimme Geschichte. Und Paulus legt den Finger auf die offene Wunde. Und er sagt, so geht das nicht. Er kritisiert die Korinther, dass sie diese Unmoral, diese Unzucht dulden. Gleichzeitig, auch wenn er Dinge anspricht, die unangenehm sind, nennt er die Korinther Heilige. Die Korinther, die Christen in Korinth, sind Heilige. Und die Kirche in Korinth ist eine heilige Kirche. Und unsere Kirche ist eine heilige Kirche. Und ihr seid, wenn ihr zu Jesus Christus gehört, Heilige, aber nicht unbedingt heile Menschen. Wir sind heilig, weil Gott uns heilig gemacht hat. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, die sind noch nicht heil. Und deswegen schreibt Paulus an die Korinther. Und er möchte ihnen aufzeigen, ja, ich habe Dinge zu sagen, die nicht gut sind. Aber ihr seid heilige Menschen. Und ich möchte mit dem Text anfangen, mit dem ich beim letzten Mal geschlossen habe. Und zwar 1. Korinther 6, ab Vers 9. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen. 1. Korinther 6, ab Vers 9. Da redet er zu den Korinthern, wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Harte Botschaft. Dann geht's weiter. Und das sind manche von euch gewesen. Das sind manche von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht gesprochen worden. Die Korinther haben viel Mist gebaut in ihrem Leben. Die haben in vielen Bereichen ihres Lebens sind sie gescheitert. Ein Mann zieht mit seiner Schwiegermutter zusammen. Gescheitert. Aber ihr seid reingewaschen worden. Ihr seid geheiligt worden. Ihr seid gerecht gesprochen worden. Und deswegen seid ihr das gewesen. In Jesus Christus seid ihr eine neue Kreatur. Ihr habt eine neue Identität. Ihr seid nicht mehr das Alte. Im Römerbrief schreibt Paulus, und jetzt ist hier keine Verdammnis mehr für all diejenigen, die in Jesus Christus sind. Keine Verdammnis. Wir Christen sind sehr schnell unterwegs, indem wir auf andere zeigen und sie verdammen. Und wir sind sehr schnell unterwegs, indem wir auf uns selber zeigen und uns verdammen, wenn wir scheitern. Und wir lesen den Korintherbrief und gucken und sehen, was Paulus alles kritisiert und denken, ja, ich bin auch so einer. Ich bin auch so einer. Und Paulus sagt, du hast das gemacht, ja. Aber du bist nicht mehr so einer. Denn du bist ein Heiliger, geheiligt durch das Blut von Jesus Christus. Gerecht gesprochen durch den Richter, weil Jesus für dich die Strafe bezahlt hat. Du bist ein neuer Mensch mit neuer Identität. Und das wollen wir uns vor Augen malen, wenn wir jetzt diesen Bibeltext lesen aus dem Korintherbrief, Kapitel 6, Abvers 12. Und da beginnt er: Alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Das Essen ist für den Magen bestimmt und der Magen für das Essen. Ja, Gott wird beides zugrunde gehen lassen. Aber unser Körper ist nicht für sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn. Und er ist der Herr über den Körper. Gott hat den Herrn auferweckt und er wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Körper wie Glieder zum Leib von Christus gehören? Wollt ihr nun die Glieder von Christus nehmen und sie mit denen einer Hure vereinigen? Auf keinen Fall. Wer sich mit einer Hure einlässt, verbindet seinen Körper mit ihrem und macht sich damit dabei eins mit ihr. Wisst ihr das nicht? Es heißt doch in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich aber mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor der sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb im Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Herr Jesus Christus, wir sind eine heilige Gemeinde. Aber leider sind wir keine heilige Gemeinde. Und gerade im Bereich Sexualität sind wir alle schon gescheitert. Danke, dass du uns nicht bewertest anhand von unserem Leben, wie gut und wie schlecht wir waren und sind, sondern anhand von dem, was du am Kreuz getan hast für uns. Wir sind teuer erkauft durch dein Blut und deswegen kostbar in deinen Augen. So zeig uns auch auf, wie wir unser Leben besser gestalten können, sodass es dich ehrt und uns dient. Zeig uns auf, wie du befreite Sexualität siehst. Amen. Heute wollen wir lernen, was es bedeutet, befreite Sexualität zu leben. Paulus beginnt im Vers 12: Alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Ich kann machen, was ich will, aber nicht alles fördert mein Leben. Nicht alles, was ich tue, ist gut für mich. Nicht alles lässt mich dem nahe sein, der mich bedingungslos liebt. Nicht erst seit der sexuellen Revolution im 20. Jahrhundert fordert die Gesellschaft sexuelle Freiheit. Wir Menschen, wir wollen befreite Sexualität leben. Das war auch schon in der Antike der Wunsch. Und ja, auch Christen wollen befreite Sexualität leben. Doch was bedeutet das? Bevor wir noch tiefer in den Text einsteigen, wollen wir ganz kurz über Freiheit nachdenken. Der stoische Philosoph, der hat zur Zeit von Paulus gelebt, der hat gesagt, frei ist, wer lebt, wie er will, wer unter keiner Notwendigkeit, unter keiner Gewalt, unter keinem Zwang lebt, dessen Trieben nichts im Weg steht, dessen Begierden jedes Mal erhalten wonach sie streben. Frei ist, wer nicht gezwungen wird, dieses oder jenes zu tun. Frei ist, wer heute freiwillig in den Gottesdienst gekommen ist. Wer von euch wurde gezwungen, herzukommen? Niemand. Laut Epiktet seid ihr frei. Ihr habt einen freien Willen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid freie Menschen. Und in der Sexualität sagt Wikipedia, die sexuelle Freiheit ist die Möglichkeit, seine Sexualität ohne gesellschaftliche Normen und Zwängen ausleben zu können, soweit andere dadurch nicht geschadet werden. Wir glauben, wir sind frei, wenn keine Gewalt, kein Zwang, kein Druck von außen auf uns ausgesetzt wird. Doch sind wir dann wirklich frei? Ich habe letztens von einem Experiment gehört. Da wurde ein Wolf in einen Raum gebracht. Und dann hat man ihm die Freiheit gegeben, aus zwei Menüs auszuwählen. Zuerst wurde ihm auf der einen Seite dieses leckere Ofengemüse, Biogemüse aufgetischt. Und auf der anderen Seite wurde dieses saftige Steak aufgetischt. Was denkt ihr, was hat der Wolf in seiner Freiheit gewählt? Wer ist für Möni 1? Wer ist für Möni 2? Die große Mehrheit. Aber warum seid ihr für Möni 2? Woher wisst ihr das? Der Wolf, der hatte doch einen freien Willen. Der konnte machen, was er wollte. Der konnte sich frei entscheiden. Vielleicht wollte er sagen, ich möchte Vegetarier sein. Ich nehme dieses Ofengemüse. Die Tiere, die tun mir leid, die möchte ich nicht essen. Warum hat der Wolf ziemlich sicher dieses saftige Steak gewählt? Wir wissen es. Wir wissen es, weil es dem Wesen des Wolfes entspricht. Wir kennen Wölfe und wir wissen, Wölfe vom Wesen her, die sind Fleischfresser. Die sind keine Vegetarier. Die essen Fleisch. Und wenn die wählen können zwischen Gemüse und Fleisch, dann wählen sie Fleisch. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir haben einen freien Willen. Wir können machen, was wir wollen. Aber unser innerstes Wesen ist das, was uns bestimmt, was wir wählen. Ihr seid heute Morgen nicht ganz frei hergekommen. Es gibt Gründe, warum ihr hergekommen seid. Wenn ihr die einzigen Gewissen seid, wärt ihr wahrscheinlich nicht gekommen. Wenn ihr keinen Dienst hättet, ich hätte vielleicht ausgeschlafen. Wenn ihr keine Freunde hier habt, wärt ihr vielleicht nicht gekommen. Euer innerstes Wesen hat euch dazu getrieben, diese Wahl zu treffen. Ihr wollt kommen. Und deswegen, wenn wir von befreiter Sexualität reden, dann geht es nicht um Willensfreiheit, mach was du willst, sondern um Wesensfreiheit. Mach, was deinem Wesen entspricht. Wenn wir im Inneren wirklich frei sind, dann werden wir nicht von unseren Trieben und Begierden getrieben, wie es Epiktet sagt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer macht, was die Sünde will, ist Sklave der Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn ihr eine Art von Sexualität lebt, die nicht Gottes Ideal entspricht, die euch nicht gut tut, die nicht Gott ehrt, dann seid ihr Sklaven der Sünde. Dann wählt ihr das vielleicht freiwillig, aber ihr wählt es, weil euer innerstes Wesen verdreht ist. Weil euer innerstes Wesen nicht mehr weiß, wofür ihr eigentlich geschaffen wurde. Wofür wurdet ihr geschaffen? Aus welchem Grund lebt ihr?
Gemeinschaft mit Gott.
Gemeinschaft mit Gott? Was habe ich heute gesagt? Warum seid ihr hier? Weil ihr geliebt seid. Das ist der erste Grund. Ihr seid aus Nichts und Liebe geschaffen. Gott hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Und weil er dich liebt, kommt das, was Mark gesagt hat, will er Gemeinschaft mit euch haben, eine Liebesbeziehung mit euch haben. Euer innerstes Wesen möchte in Wahrheit eine tiefe Beziehung mit Gott haben. Und wenn euer innerstes Wesen das nicht mehr möchte, dann, weil euer innerstes Wesen verdreht ist, von der Sünde verdreht ist. Und wenn ihr das tut, was die Sünde will, dann habt ihr vielleicht eine Wahlfreiheit, eine Willensfreiheit, aber ihr seid nicht wirklich frei, weil ihr Sklaven der Sünde seid. Aber wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Die Korinther, sie liebten Freiheit, doch sie haben die Freiheit, der Freiheitsgedanke der Gesellschaft übernommen. Die Gesellschaft sagt, der Essen ist für den Magen da. Das Essen ist für den Magen da. Und der Magen für das Essen. Wenn ich Hunger habe, dann soll ich doch essen. Wenn ich Lust habe, mir 10 Big Macs reinzustopfen, dann soll ich das machen. Mach doch, was du willst. Leb, wie du willst. Auch wenn du deinen Körper zerstörst damit. Wir können nachher noch ein Wett abmachen, ob ich es schaffe oder nicht. Oder vielleicht auch du es schaffst.
Ich dachte, wir gehen Döner.
10 Döner, Matthias. 10 Döner? Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gab mal diese Sendung, Super Size Me. Von einem Typ, der 30 Tage lang nur McDonald's gegessen hat. Er hatte die Freiheit, das zu tun. Mach doch, was du willst. Das Essen ist für deinen Magen da. So haben sie Korinther auch gesagt. Das Essen ist doch für den Magen da. Und unser Körper, der hat doch Lust. Ich bin doch mit diesen Neigungen geschaffen. Ich kann doch nicht anders. Dann lass doch ihre Sexualität leben, wie sie wollen. Warum sollten die Leute irgendwelche Regeln befolgen, die Gott gibt, wenn ihr Körper diese Begierde hat, diesen Drang hat? Wenn er Hunger hat, warum sollten wir fasten? Paulus greift es ein und widerspricht dem. Vorher sagt er, ja, Gott wird beides zugrunde gehen lassen. Dein Magen, dein Essen, dein Körper, es wird alles mal weg sein. Und das geht in deinem Leben nicht. Und dann greift er zurück auf die Schöpfungsordnung. Er macht einen Sprung vom Hier und Jetzt in das, was Gott eigentlich gedacht hat. Und er macht es auf zwei Arten und Weisen. In Vers 13 beginnt er. Er sagte, unser Körper wurde nicht für sexuelle Unmoral bestimmt. Für das Wort sexuelle Unmoral, manche schreiben Unzucht, das steht im Griechischen Porneia. Unser Körper wurde nicht für Porneia bestimmt. Das war nicht der Grundgedanke, warum du geschaffen wurdest. Warum wurdest du geschaffen? Um geliebt zu werden. Von wem? Von Gott. Du wurdest zuerst geschaffen, um eine tiefe Beziehung mit Gott zu haben. Nicht für Porneia. Sondern für den Herrn, für Gott wurdest du gemacht. Und er ist der Herr über deinen Körper. Es gibt was Größeres als 10 Big Macs, als Porneia in deinem Leben. Es gibt was Schöneres, was Wertvolleres, für das du hier bist. Zweitens springt er dann zum Schöpfungsbericht 1. Mose 2, Vers 24. Dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch. Das greift er auf, indem er sagt, hier in Vers 16, die zwei werden ein Leib sein, sie werden ein Fleisch sein. Und dann sagt er, guck mal, Gott hat dich gemacht, weil du geliebt bist. Und er hat dich gemacht, weil er ein Gegenüber haben möchte. Ein Gegenüber, mit dem er eins sein kann. Und er möchte dir zeigen, wie groß seine Liebe ist, indem er dir auch ein Gegenüber schafft, mit dem du eine tiefe, innige Beziehung hast. Nur mit dieser Person. Adam und Eva. Er hat zwei Personen geschaffen, damit die im Bund der Ehe eine tiefe Liebesbeziehung leben können, ähnlich wie Gott sie mit dir persönlich haben möchte. eine neue Einheit. Aus zwei wird etwas ganz Neues, ein Bund. Dein Wesen ist, geliebt zu werden und zu lieben in einer persönlichen, tiefen, vertrauensvollen Herz-zu-Herz-Beziehung. Zuerst mit Gott und dann mit einer Person. Und dann sagt er in Vers 16, wer sich aber mit einer Hure einlässt, verbindet seinen Körper mit ihrem und macht sich dabei eins mit ihr. Und das Wort Hure auf Griechisch, das ist Porne. Porneia, Unzucht, Porne. Wer Porneia betreibt, der wird eins, nicht mit dem Herrn der Herren, dem König der Königen, mit deinem Geliebten. Der wird eins mit Porne, mit der Hure. Der verlässt diese Liebesbeziehung mit Gott. Und diese Porne, diese Hure, die ist kein liebendes Gegenüber, sondern Sklaventreiber. Sie zerstört dich. Sie behandelt dich wie Dreck, wertlos, nutzt dich aus, vergewaltigt dich. Sie sorgt dafür, dass du ein Sklave der Sünde wirst und nicht eine wesensfreie, eine befreite Sexualität leben kannst. Wir erinnern uns, täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Porneia leben, werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Menschen, die der Porneia anhängen, die werden keinen Platz im Reich Gottes haben, weil sie das Reich Gottes verlassen haben, die Beziehung mit Gott verlassen haben. Und das sind manche von euch gewesen. Gewesen. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du das nicht mehr. Dann hängst du nicht mehr davon näher an. Dann bist du reingewaschen, geheiligt und gerecht gesprochen. Gott hat Jesus Christus in diese Welt geschickt, damit er wie ein unmoralischer Mensch nackt am Kreuz stirbt. Der Gerechte nahm Ungerechtigkeit auf sich. Der Heilige nahm die Unheiligkeit auf sich. Der Reine nahm den ganzen Schmutz dieser Welt auf sich, damit alle, die an den Sohn Gottes glauben, zu Kinder Gottes, zu Reingewaschenen, zu Geheiligten, zu Gerechten werden. Und in Vers 14 erinnert Paulus sie daran, Gott hat den Herrn auferweckt, den Jesus, der gestorben ist für euch, den hat er auferweckt. Und er wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Er wird in dir neues Leben schaffen. Er wird dich verändern. Weil du eben nicht mehr so bist wie früher. Weil du eben nicht mehr der Porne anhängst. Gott möchte mit dir ein Herz und eine Seele sein, ein Fleisch sein. Er möchte eine tiefe Herz-zu-Herz-Beziehung haben und hat die Sexualität geschaffen, damit wir unserem Wesen entsprechend diese Herz-zu-Herz-Beziehung nachfühlen können. Unser Wesen braucht Sicherheit. Unser Wesen braucht Geborgenheit. Unser Wesen braucht Treue. Unser Wesen braucht Verbindlichkeit. Unser Wesen braucht jemand, der da ist, auch wenn mal etwas nicht gut ist. Wenn man mal versagt. Wenn mal etwas schief läuft. Und deswegen hat Gott diesen Bund der Ehe geschaffen, darauf werden wir noch eingehen, wo genau das gelebt werden kann. Und alles an Sexualität, was wir außerhalb dieses Bundes leben, ist Porneia, ist Unzucht. Sei es Pornografie, sei es Selbstbefriedigung, sei es vor- oder außerehelichem Geschlechtsverkehr, sei es sündige Gedanken, sei es Fremdgehen, Deswegen, ihr Geliebten, macht es nicht wie die Welt, die ihre Sexualität von der Lust und Laune beherrschen lassen. Wenn wir das tun, hängen wir unser Herz nicht an unseren Ehepartner und auch nicht an unseren himmlischen Ehepartner Gott. Sondern wir hängen unser Herz an die Hure. Die Hure, die wir eigentlich verlassen haben. Dann geht es nicht mehr um echte Liebe, sondern nur noch um Lustbefriedigung. Und wir ersetzen Gott, unser Liebhaber, mit einem Götzen. Wir beten nicht mehr Gott an, sondern wir beten unseren eigenen Körper an. Und diese Lustbefriedigung, sie macht nicht frei. Sie versklavt uns. Ihr habt was Besseres verdient. Ihr habt was Besseres verdient. Kannst du mal zurück auf den Text, bitte? Ihr habt was Besseres verdient. Und zwar am Schluss. Vers 19. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein teures Lösegeld. Ihr seid teuer erkauft, schreibt Luther. Ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Flieht, Vers 18, flieht vor den sexuellen Sünden. Denn ihr habt was Besseres verdient. Wie wertvoll ist ein Bild von Picasso? Das wissen wir erst, wenn die Auktion um ist und der Höchstbietende das Gemälde gekauft hat. Wie viel Wert haben die Räume in Mühlenberg? Wir waren bereit, mehr als 52.000 zu zahlen. Wir haben es günstiger bekommen. Für uns hat es mehr Wert, als wir zahlen mussten. Wie viel du Wert hast, entspricht nicht, was du über dich denkst, wie du über dich fühlst und was andere über dich sagen, sondern was jemand bereit war, für dich zu zahlen. Und Gott selbst, die wertvollste Person, hat sein wertvollstes Leben gezahlt, um dich freizukaufen. Von der Hure. Du musst nicht mehr dem anhängen. Du darfst frei sein. Du wurdest zu einem Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Du bist nicht einfach nur ein beschränkter Körper, der alt wird, der gebrechlich ist, der doof ist, der hässlich aussieht, der dumm ist. Nein, überhaupt nicht. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in dir. Und wenn man den Tempel sieht, dann sieht man die Herrlichkeit Gottes. Du bist ein Abbild von Gott. Deswegen flieh von den sexuellen Sünden. Wie können wir befreite Sexualität leben? Flieht von den Sünden und gib Gott die Ehre. Manche Menschen denken, ich bin ein guter Christ, ich bin diszipliniert, ich bin willensstark. Bist du nicht? Sind wir nicht? Gott sagt, wer auf seinen Arm vertraut, der sei verflucht. Wer glaubt, der eigene Arm, mit dem schaffe ich's. Menschen, die das machen, die werden fallen. Wenn du glaubst, du bist willensstark, diszipliniert, du hast im Thema Sexualität alles im Griff, du hast es nicht. Und deswegen sagt Paulus nicht, kämpf gegen sexuelle Sünden. Bemühe dich. Sondern flieh, renn davon. Spiel nicht damit. Flieh, so wie Josef. Flieh und renn, so schnell du kannst. Und gib Gott die Ehre. Solange du glaubst, dass du gegen Porneia kämpfen kannst, solange glaubst du, dass du Gott bist, dass du Herr bist über dein eigenes Leben, dass du dich bestimmst. Und wer glaubt, dass er Herr ist über sein Leben, in dessen Leben ist Gott nicht der Herr. Und er selber ist es auch nicht. Sondern es ist genau die Hure. Die ist es. Die Porne, die sexuelle Lust. Es gibt nur eine Möglichkeit, gegen sexuelle Sünden zu gewinnen. Indem wir eingestehen, ich kann es nicht. Ich brauche den Retter. Jesus, Jeshua. Hebräisch heißt Jahwe rettet. Ich gebe ihm die Ehre. Ich bete ihn an. Ich bete nicht mehr meine Lust an. Ich ersetze meinen Kampf gegen die Sünde mit Anbetung Gottes. Ich richte meinen Fokus nicht mehr auf die Hure, die mir noch nachrennt, von der ich schon lange freigekauft worden bin, sondern ich richte meinen Blick aufs Kreuz. Ich verurteile mich nicht mehr selbst, weil das Kreuz sagt, da ist keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Ich lasse mich nicht niederreißen von der Schuld, von der Sünde, von der Versuchung. Ich suche Hilfe bei Gott und bei den Menschen, die Gott mir zur Verfügung stellt. Die Gemeinde, meine Brüder und Schwestern. Weil ich es nicht selber kann, ich gestehe ein. Ich brauche Unterstützung. Für mich persönlich war das ein bisschen ein Game Changer, als ich das erste Mal das gehört habe, dass es eigentlich um Anbetung geht. Was bete ich in meinem Leben an? Auch im Thema Bereich Sexualität. Man hört sehr viele Predigten, wie man gute Sexualität leben soll, was man tun soll und welche Regeln man aufstellen soll. Und man scheidet immer wieder daran. Und wenn man plötzlich merkt, es geht gar nicht darum, was ich tue, sondern es geht darum, was Gott tut. Derjenige, der Christus von den Toten auferweckt hat, der wird auch dich und mich auferwecken. Der wird mich, mein Leben verändern. Es ist sein Business, dass ich geheiligt, gereinigt, gerecht gesprochen werde. Das muss ich nicht selbst machen. Und deswegen falle ich auf die Knie und bete ihn an. Stelle ihn im Mittelpunkt, ins Zentrum. Und ich hole mir Hilfe, weil ich es nicht selber kann. Ich probiere nicht mehr selber zu kämpfen, sondern ich lasse Gott kämpfen. Er hat dich schon reingewaschen und du bist schon geheiligt und du bist schon gerecht gemacht. Und wir wollen jetzt eine Zeit der Stille nehmen, wo wir ganz persönlich zu Gott kommen. Und ihm die Ehre geben. Deswegen. Wo wir vielleicht die Kämpfe, die wir haben, sei es in Gedanken, sei es aber auch äußerlich, wo wir das Gott hinlegen und sagen, ich scheitere, ich versage, aber du bist der Retter. Ich gebe dir die Ehre in meinem Leben. Und ich möchte dir Raum schaffen, damit ich dich mehr anbete in meinem Leben, in meinem Alltag. In meinem Dienst, in meiner Arbeit, dass ich noch mehr verehre, dass meine Gedanken sich um dich kreisen. Jede für sich stille. Jesus, wir danken dir, dass du uns einlädst an deinen Tisch. Wo wir Gnade empfangen können, wo wir dann Brot, das Brot und den Saft empfangen dürfen als dein Leib und dein Blut. Das zeigt, dass wir reingewaschen sind, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir heilig sind. Nicht, weil wir würdig sind, sondern weil du uns würdig sprichst. Danke, dass wir jeden Tag neu kommen dürfen. Und wir wollen dich loben und preisen und dich anbeten. Wir wollen dich immer mehr anbeten in unserem Leben. Wir wollen uns nicht um sexuelle Sünden und Lüste drehen, sondern wir wollen dich anbeten in unserem Leben, im Alltag, im Dienst. Wir wollen dir mehr Raum geben, mehr auf dich schauen, auf deine Kraft hoffen. Danke, dass du uns auferwecken wirst. Amen.